Rainer, lies mal vor. Kapitel 10: Römische Banditen. Am nächsten Tag nach ihrer Ankunft beabsichtigten die beiden Freunde noch nach dem Abendessen bei Mondschein eine Spazierfahrt vor die Tore der ewigen Stadt zu machen. Aber der Wirt Pastrini, der einen Wagen besorgen sollte, machte alle möglichen Ausflüchte und riet ernstlich von einer so gefährlichen nächtlichen Partie ab. Als die neugierig gemachten Freunde energisch nach dem wahren Grund seines ängstlichen Zögerns fragten, erklärte er endlich, dass die Campania gerade in letzter Zeit der Schauplatz häufiger Raubüberfälle gewesen sei und dass der bekannte Räuberhauptmann Luigi Vampa mit seinen gefährlichen Banditen die ganze Umgegend unsicher machte. Die ungläubigen Zuhörer baten ihren Wirt um ausführlichere Auskunft über den berüchtigten Räuber, worauf Pastrini anfing. Luigi Vampa war ein einfacher Hirtenknabe auf dem Gute des Grafen San Felice, das zwischen Palestrina und dem Gabri-See liegt. In Pampinara geboren, trat er in einem Alter von 5 Jahren in die Dienste des Grafen. Sein Vater, selbst ein Hirte, hatte eine eigene kleine Herde und lebte von der Wolle seiner Hammel und der Einnahme aus der Milch seiner Schafe, die er in Rom verkaufte. Luigi war gelehrig und ein hervorragender Nachahmungstrieb befähigte ihn, alles rasch aufzufassen. So lernte er spielend lesen und schreiben, zeichnen und hübsche Holzschnitzereien anfertigen. Ein Mädchen, etwas jünger als Vampa, hütete ebenfalls seine Schafe in der Nähe von Palestrina. Die Kleine war weise, in Valmontono geboren und hieß Teresa. Die Kinder trafen sich, setzten sich nebeneinander, ließen ihre Herden zusammen weiden, plauderten, lachten und spielten. Am Abend trennte man die Schafe des Grafen San Felice von denen des Barons von Cervetri und die Kinder kehrten nach Hause zurück mit dem gegenseitigen Versprechen, sich am nächsten Morgen wieder aufzusuchen. Bei diesem Leben wurde der Knabe 12, das Mädchen 11 Jahre alt. Inzwischen entwickelten sich ihre natürlichen Gaben. Bei seinen künstlerischen Neigungen, seinem feinen Geschmack für die Kunst zeigte sich Luigi eigensinnig, leidenschaftlich, unberechenbar und stets höhnisch. Kein Knabe aus Pampinara, Palestrina oder Valmontone vermochte jedoch einen Einfluss auf ihn zu gewinnen oder sein Kamerad zu werden. Denn immer herrisch stieß er mit seinem eigenwilligen Temperament jede freundschaftliche Regung zurück. Therese allein beherrschte mit einem Wort, mit einem Blick diesen festen Charakter, der sich unter eine weibliche Hand schmiegte, aber unter dem Einfluss eines Mannes bis zum Brechen starr geworden wäre. Theresa ihrerseits war lebhaft, munter, heiter, aber im Übermaß gefallsüchtig. Die 2 Piaster, die Luigi als Monatslohn erhielt, gingen für allerlei Schmuck- und Putzgegenstände auf. Die Kinder wuchsen heran, brachten alle Tage miteinander zu und überließen sich ohne Widerstand dem Zuge und der Fantasie ihrer unverdorbenen Natur. So saß sich Vampa in seinen Gesprächen und Träumen stets als Schiffskapitän, als General eines Heeres, als Gouverneur einer Provinz. Teresa wähnte sich reich, in den schönsten Kleidern und von Bedienten umgeben. Eines Tages sagte der junge Hirt dem Intendanten des Grafen, er habe einen Wolf aus dem Sabinergebirge hervorkommen und um seine Herde schweifen sehen. Der Intendant gab ihm eine Flinte. Damit hatte sich Luigis lang gehegter Wunsch verwirklicht. Von diesem Augenblick an widmete er jede freie Zeit den Übungen im Gebrauch seiner Flinte. Er kaufte Pulver und Blei und nichts war vor seiner Kugel sicher. Bald war er so geschickt, dass Teresa mit Vergnügen zusah, wie ihr Gefährte jedes Ziel unfehlbar traf. Eines Tages kam in der Nähe der jungen Leute ein Wolf aus dem Fichtenwalde hervor, den Luigis Kugel nach kaum 10 Schritten tot niederstreckte. Stolz auf den ersten Erfolg lud Vampa den Wolf auf seine Schultern und trug ihn nach Hause. Dies alles verschaffte ihm einen gewissen Ruf in der Gegend. Der junge Hirte galt als der Geschickteste, stärkste, mutigste Bursche weit und breit in der Runde, und obgleich Theresa eines der hübschesten Mädchen des Sabinerlandes war, wagte doch niemand, ihr ein Wort von Liebe zu sagen, denn man wusste, dass sie von Wampa geliebt wurde. Als Theresa 16, Wampa 17 Jahre alt waren, fing man an, viel von einer Räuberbande zu sprechen, die sich in den Lepinerbergen bildete. Die Räuberei ist in der Nähe der ewigen Stadt nie ernstlich ausgerottet worden. Es fehlt oft an Anführern, aber wenn sich ein Anführer zeigt, fehlt es selten an einer Bande. In den Abruzzen umstellt, aus dem Königreich Neapel, wo er geradezu einen Feldzug geführt hatte, vertrieben, durchzog Cucumetto das Garigliano, eine neue Bande bildend. Mehrere junge Leute von Palestrina, Frascati und Pampinara verschwanden, und bald erfuhr man, dass sie sich an Cucumettos Bande angeschlossen hatten. Nach einiger Zeit wurde Cucumetto der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Man erzählte sich von diesem Banditenführer Züge von außerordentlicher Kühnheit und von empörender Roheit. Eines Tages raubte er ein junges Mädchen, die Tochter des Feldmessers von Frosinone. Nach dem Brauch der Banditen gehörte ein junges Mädchen zuerst dem, der es raubt. Dann ziehen die anderen das Los und die Unglückliche dient der ganzen Bande zum Vergnügen, bis sie verlassen wird oder stirbt. Sind die Eltern reich genug, um sie loszukaufen, so schickt man einen Boten ab, der um das Lösegeld unterhandelt. Der Kopf der Gefangenen haftet für die Sicherheit des Abgesandten. Wird das Lösegeld verweigert, so ist die Gefangene unwiderruflich verurteilt. Das Mädchen hatte seinen Liebhaber in Cucumettos Bande. Er hieß Carlini. Als die Unglückliche den jungen Mann erkannte, streckte sie die Hände nach ihm aus. Doch dem armen Carlini brach das Herz bei ihrem Anblick, denn er wusste, welches Los ihrer harrte. Da er indessen Cucumettos Liebling war, mit dem er seit 3 Jahren alle Gefahren geteilt und dem er das Leben gerettet hatte, hoffte er, Cucumetto würde Mitleid haben. Er bat daher den Hauptmann, zu seinen Gunsten eine Ausnahme zu machen und Rita zu schonen, wobei er ihm bemerkte, der Vater sei reich und würde ein gutes Lösegeld bezahlen. Cucumetto schien auch wirklich den Bitten seines Freundes nachzugeben. Da trat Carlini freudig zu seiner Geliebten, sagte ihr, sie sei gerettet und forderte sie auf, ihrem Vater einen Brief zu schreiben und ihm zu sagen, das Lösegeld sei auf 300 Piaster festgesetzt. Man gab dem Vater eine Frist bis zum anderen Morgen um 9 Uhr. Sobald der Brief geschrieben war, lief Carlini fort, um einen Boten zu suchen. Er fand einen jungen Hirten, der sich sogleich mit dem Versprechen entfernte, in einer Stunde in Frosinone zu sein. Carlini kam ganz heiter zurück, um wieder mit seiner Geliebten zusammenzutreffen und ihr die frohe Kunde mitzuteilen. Er fand die Bande auf einer Lichtung, wo sie lustig die Mundvorräte verzehrte, welche die Banditen wie einen Tribut von den Bauern erhoben. Doch vergebens suchte er unter den fröhlichen Gästen Cucumetto und Rita. Er fragte, wo sie wären. Die Banditen antworteten mit einem schallenden Gelächter. Ein kalter Schweiß lief Carlini über die Stirn und er fühlte, wie ihn die Angst bei den Haaren fasste. Er wiederholte seine Frage. Einer von den Genossen füllte ein Glas mit Orvieto-Wein, reichte es ihm und sagte,
»Auf die Gesundheit des braven Cucumetto und der schönen Rita!«
In diesem Augenblick glaubte Carlini den Schrei einer Frau zu hören und er erriet alles. Er nahm das Glas, zerschmetterte es am Gesicht dessen, der es ihm reichte, und eilte in der Richtung des Schreies fort. Nachdem er 100 Schritte gelaufen war, fand er in einem Gebüsch Rita ohnmächtig in Cucumettos Armen. Als dieser Carlini erblickte, erhob er sich, in jeder Hand eine Pistole haltend. Die Banditen schauten einander einen Augenblick an, der eine mit dem Lächeln der Unzucht auf den Lippen, der andere mit der Blässe des Todes auf der Stirn. Es war, als sollte etwas Furchtbares zwischen den beiden Männern vorgehen, aber allmählich verloren Carlinis Züge ihre Spannung und seine Hand, die er an eine Pistole in seinem Gürtel gelegt hatte, fiel an der Seite nieder. Rita lag zwischen beiden. Der Mond beleuchtete die Szene.
»Nun«, sagte Cucumetto, »hast du deinen Auftrag erledigt?«
»Ja, Kapitän«, antwortete Carlini.
»Morgen vor 9 Uhr wird Ritas Vater mit dem Geld hier sein.« »Vortrefflich! Inzwischen wollen wir die Nacht lustig zubringen. Das Mädchen ist reizend und du hast wahrhaftig einen guten Geschmack, Carlini. Da ich nicht eigennützig bin, so wollen wir zu den Kameraden zurückkehren und das Los ziehen, wem sie nun gehören soll.«
»Ihr seid also entschlossen, sie allen zu überantworten?« fragte Carlini.
»Warum sollte man bei ihr eine Ausnahme machen?«
»Ich glaubte auf meine Bitte.«
»Bist du etwa mehr als die anderen?«
»Das ist richtig.«
»Doch, sei unbesorgt. Früher oder später kommt auch die Reihe an dich.«
Bei diesen Worten presste Carlini krampfhaft die Zähne zusammen.
»Nun, vorwärts«,
sagte Cucumetto einen Schritt nach den Genossen zumachend.
»Kommst du?«
»Ich folge euch.«
Cucumetto entfernte sich, jedoch ohne Carlini aus dem Gesicht zu verlieren, denn er fürchtete ohne Zweifel, er könnte von hinten auf ihn schießen. Doch nichts deutete bei dem Banditen eine feindselige Absicht an. Er stand mit gekreuzten Armen bei der noch immer ohnmächtigen Rita. Einen Augenblick, dachte Cucumetto, der junge Mann würde sie in seinen Armen nehmen und mit ihr fliehen. Es war ihm nun auch wenig mehr daran gelegen, denn er hatte von Rita, was er haben wollte, und auch das geringe Lösegeld ließ ihn gleichgültig. Er setzte daher seinen Weg nach der Lichtung fort, ohne umzuschauen. Doch zu seinem großen Erstaunen kam Carlini beinahe mit ihm hier an.
»Das Los gezogen!«
riefen die Banditen, als sie ihren Anführer erblickten. Man legte alle Namen, den Carlinis wie die der anderen, in einen Hut, und der Jüngste der Bande zog ein Zettelchen aus der improvisierten Urne. Auf diesem Zettelchen stand der Name Diavolaccio. Es war derselbe, dem Carlini, als er ihm auf die Gesundheit des Anführers zutrank, das Glas im Gesicht zerschmettert hatte. Als Diavolaccio sich so vom Glück begünstigt sah, brach er in ein schallendes Gelächter aus. Alle glaubten, Carlini werde losbrechen. Aber zum allgemeinen Erstaunen nahm er ein Glas und rief mit vollkommen ruhiger Stimme:
»Auf deine Gesundheit, Diavolaccio!«
und leerte das Glas, ohne dass seine Hand zitterte. Dann setzte er sich ans Feuer, aß und trank, als ob nichts vorgefallen wäre, während sich Diavolaccio entfernte. Die Banditen schauten ihn voll Erstaunen an, denn sie begriffen diese Unempfindlichkeit nicht. Als sie hinter sich den Boden unter einem schweren Tritt erdröhnen hörten, sie wandten sich um und sahen Diavolaccio, der Rita in seinen Armen hielt. Ihr Kopf war zurückgeworfen und ihre langen Haare hingen bis zur Erde herab. Als Diavolaccio mehr in den Kreis des vom Feuer sich verbreitenden Lichtes trat, sah man, dass das Mädchen wie der Bandit ausfallend bleich waren. Erstaunt und beunruhigt standen alle auf, mit Ausnahme von Carlini, der sitzen blieb und zu trinken und zu essen fortfuhr, als ob ihn alles nichts anginge. Diavolaccio näherte sich unter dem tiefsten Stillschweigen und legte Rita zu Füßen des Kapitäns nieder. Jetzt sahen alle, dass in Ritas linker Brust ein Messer stak, bis ans Heft eingebohrt. Alle Augen richteten sich auf Carlini. Die Scheide hing leer in seinem Gürtel. Auch rohe Naturen sind imstande, eine kraftvolle Handlung zu würdigen. Obgleich schwerlich ein anderer von den Banditen die gleiche Tat ausgeführt hätte, so begriffen sie doch, was er getan.
»Nun«,
sagte Carlini, ebenfalls aufstehend und dem Leichnam sich nähernd, während er die Hand an den Kolben einer Pistole legte,
»ist vielleicht noch einer hier, der mir diese Frau streitig machen will?«
»Nein«,
erwiderte der Anführer,
»sie gehört dir.«
Carlini nahm sie nun in seine Arme und trug sie aus dem Lichtkreis fort. Am Fuße einer alten Eiche fand ihn am Morgen Ritas Vater, der herbeigeeilt war, das Lösegeld zu bringen.
Elender!«
rief der Greis.
»Was hast du getan?«
Und er blickte voll Schrecken auf Rita, die bleich, unbeweglich mit einem blutigen Messer in der Brust dalag.
»Cucumetto hatte deine Tochter geschändet«, sagte der Bandit. »Und da ich sie liebte, musste ich sie töten, denn nach ihm hätte sie der ganzen Bande zum Spielzeug gedient.«
Der Greis sprach kein Wort. Er wurde nur bleich wie ein Gespenst.
»Räche sie nun, wenn ich Unrecht getan habe«, fügte Carlini hinzu.
Und er riss das Messer aus dem Busen des Mädchens und reichte es dem Greise mit der einen Hand, während er mit der anderen seine Weste auf die Seite schob und ihm seine nackte Brust darbot.
»Du hast wohl getan«, sprach der Greis mit dumpfer Stimme. »Umarme mich, mein Sohn.«
Carlini warf sich schluchzend in die Arme des Vaters seiner Geliebten. Es waren die ersten Tränen, die dieser Blutmensch vergoss. Dann begruben sie das Mädchen und Carlini schwur blutige Rache. Doch er konnte seinen Schwur nicht halten, denn zwei Tage nachher wurde er in einem Kampf von römischen Karabinieri getötet. Man wunderte sich nur, dass er, dem Feind das Gesicht bietend, eine Kugel zwischen die Schultern bekommen hatte. Das Erstaunen hörte aber auf, als einer von den Banditen gegen seine Kameraden bemerkte, Cucumetto habe 10 Schritte hinter Carlini gestanden. Man erzählte sich von diesem Räuberhauptmann noch 10 andere, ebenso grauenvolle Geschichten, und es zitterte auch alles von Fondi bis Perugia, wenn man nur Cucumettos Namen nannte. Diese Geschichten boten Luigi und Teresa Stoff zur Unterhaltung. Das Mädchen hörte immer diese Erzählungen bebend an, aber Wampa beruhigte sie mit einem Lächeln und schlug an seine nie fehlende Flinte. War sie dann noch nicht völlig beruhigt, so zeigte er ihr auf 100 Schritte einen Raben, der auf einem dürren Ast saß, schlug an, drückte los und das Tier fiel wohlgetroffen an dem Fuß des Baumes nieder. Mittlerweile verlief die Zeit. Die jungen Leute hatten beschlossen, sich zu heiraten, wenn Wampa 20 Jahre alt wäre. Sie waren beide Waisen und hatten nur ihre Herren um Erlaubnis zu bitten. Sie baten darum und erhielten auch die Einwilligung. Als sie eines Tages von ihren Zukunftsplänen sprachen, vernahmen sie ein paar Schüsse. Dann trat plötzlich ein Mann aus dem Gehölz hervor, bei dem die jungen Leute ihre Herden zu weiden pflegten, lief auf sie zu und rief, »Ich werde verfolgt, könnt ihr mich verbergen?« Die jungen Leute erkannten sogleich, dass der Flüchtige ein Bandit war. Doch zwischen dem römischen Bauern und dem römischen Banditen herrschte eine angeborene Sympathie, weshalb der Erste immer bereit ist, dem Zweiten Dienste zu leisten. Luigi lief, ohne ein Wort zu sagen, nach dem Stein, der den Eingang einer nahen Grotte verstopfte, entblößte diesen Eingang, hieß den Flüchtling durch ein Zeichen in dieses nur ihm und Teresa bekannte Asyl zu schlüpfen, stieß den Stein wieder an seine vorherige Stelle, kehrte zu Teresa zurück und setzte sich neben sie. Beinahe im selben Augenblick erschienen 4 Carabinieri zu Pferd am Saum des Waldes. Sie gewahrten die jungen Leute, sprengten im Galopp auf sie zu und befragten sie. Doch diese gaben an, sie hätten nichts gesehen.
»Das ist ärgerlich«, sagte der Brigadier, »denn der, den wir suchen, ist der Anführer.«
»Cucumetto?«
riefen Teresa und Luigi unwillkürlich.
»Ja«,
antwortete der Brigadier,
»und da ein Preis von 1000 Talern auf seinen Kopf gesetzt ist, so wären 500 euch zugekommen, wenn ihr mir geholfen hättet, ihn aufzufinden.«
Die jungen Leute wechselten einen Blick. Der Brigadier hatte 1 Minute lang Hoffnung. 500 römische Taler sind ein Vermögen für arme Waisen, die sich heiraten wollen.
»Ja, das ist schade«, erwiderte Wampa, »doch wir haben ihn nicht gesehen.«
Die Carabinieri durchstreiften nun die Gegend in verschiedene Richtungen, aber vergebens. Dann verschwanden sie allmählich. Wampa zog den Stein zurück und Cucumetto trat hervor. Er hatte durch eine Spalte die jungen Leute mit den Carabinieri sprechen hören und den Gegenstand ihres Gespräches vermutet. Jetzt zog er aus seiner Tasche eine Börse voll Gold und bot sie ihnen zum Lohn an. Aber Wampa hob stolz das Haupt empor, während Theresas Augen bei dem Gedanken an alles das glänzten, was sie sich für dieses Gold an reichen Juwelen und schönen Kleidern kaufen könnte. Cucumetto war ein listiger Teufel. Er erhaschte diesen Blick, erkannte in Theresa eine würdige Tochter Evas und kehrte voller böser Lust in den Wald zurück, wobei er sich wiederholt, als wollte er seine Befreier noch einmal grüßen, umdrehte. Es vergingen mehrere Tage, ohne dass man Cucumetto wiedersah oder von ihm sprechen hörte. Der Karneval nahte heran und der Graf von San Felice veranstaltete einen Ball, wozu die ganze elegante Welt Roms eingeladen war. Theresa hatte große Lust, diesen Ball zu sehen. Luigi bat seinen Beschützer, den Intendanten, um Erlaubnis für sie und für sich, unter den Dienern des Hauses verborgen, dem Feste beiwohnen zu dürfen, was ihm auch zugestanden ward.